SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Jeden Monat wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und das erste Buch, über das wir heute sprechen, steht auf Platz 7 der Bestenliste im März und ist ein sehr eigenwilliger Aussteigerroman. Zanschoer Klinken heißt das neue Werk von Thomas Kunst, der seit vielen Jahren Lyrik und Prosa veröffentlicht, und zwar in größeren und kleineren Verlagen. Zanschoer Klinken ist nun bei Suhrkamp erschienen und im Mittelpunkt steht ein Mann namens Klaassen, der ein neues Leben anfangen möchte. Michael Braun, stellen Sie diesen merkwürdigen Kerl doch einmal vor.
Ja, erstmal Thomas Kunst, das ist ja ein Mann von enormer Einbildungskraft und immer getragen von einem Furor der Sprachbegeisterung. Er kommt jetzt nach meinem Empfinden von der Lyrik her, was man seinem Schreiben auch wirklich anmerkt, weil er sein Sprachmaterial immer bis an die Grenze erhitzt oder dynamisiert. Und dieser Klaassen, den er da in den Mittelpunkt dieses sehr unorthodoxen Romans Zanschoer Klinken stellt, ja, was ist mit dem passiert? Er hat vielleicht eine Lebenskrise, ein Mann Mitte 50, seine Biografie hat sich jäh verändert, wie es schon auf der ersten Seite heißt, seine Freundin oder Frau hat ihn verlassen, sein treuer Hund ist gestorben. Und was geschieht nun? Thomas Kunst beschreibt, wie dieser Held Klaassen auf sehr eigenwillige Weise einen Neuanfang starten will. Er nimmt das Halsband des gestorbenen Hundes, legt es auf das gebogene Armaturenbrett seines Autos und sein Beschluss ist, wenn dieses Halsband herunterfällt, dann starte ich sofort ein neues Leben. Und der Ort, an dem er zum Stehen kommt, heißt hier Zanschoe, liegt in Norddeutschland und ich vermute in Mecklenburg-Vorpommern, wo viele Ortschaften Güstrow, Schwiesow, Bützow oder eben möglicherweise Zanschoe heißen. Ja, und dort öffnet sich eigentlich die Welt in der tiefsten Provinz. Es beginnen Fantasiereisen in den Indischen Ozean, in die Karibik, nach Sansibar und Kolumbien. Wieso kann das in Zanschoe passieren? Es passiert erstmal sehr viel in der Fantasie des Erzählers. Und in Zanschoe gibt es einen Getränkemarkt, Getränkewolf und einen Feuerlöschteich. Das sind die Plattformen, an denen die Sehnsuchtsreisen, wie ich mal sagen möchte, gestartet werden. Reisen um die weite Welt bei maximaler Bodenhaftung.
Das kann man wohl sagen. Und an diesem Ort Zanschoe, den man tatsächlich nicht auf der Landkarte findet, schaut Klaassen auch auf sein Leben zurück. Das hört sich jetzt tatsächlich konventioneller an, als der Roman von Thomas Kunst, Sie haben es gerade eben gesagt, Herr Braun, gestaltet ist. Und ich denke, die folgende Lesung aus dem Buch wird das auch zeigen. Sebastian Miro trägt aus Zanschoer Klinken vor.
Auf diesem Bild hier bin ich 10 Jahre alt. Der Schatten über meinem Gesicht gibt sich die unbändigste Mühe, frei zu sein von Zauber. 20 Jahre später sind meine Mama und ich zusammen auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt. An einem Stand mit Schnitzprodukten aus dem Erzgebirge nimmt sie einen gewundenen, etwa 5 bis 7 Zentimeter langen Schlüsselanhänger, einen Handschmeichler zwischen Finger und Daumen. Sie bewegt sich damit auf mich zu. Aber natürlich nur, um mir diesen Schatz zu zeigen, etliche Meter vom Stand entfernt. Wir fliehen durch die Menge. Mein über alles geliebter Sohn, es gibt ein Geheimnis, das ich mit ins Grab nehmen muss. Meine über alles geliebte Mutter, deiner unbändigen Liebe mir gegenüber habe ich es zu verdanken, dass aus mir ein Mensch geworden ist, der längst mit all deinen Geheimnissen vertraut ist und sie bis zuletzt für sich behält. Wenn du zu Besuch warst und wir uns betranken, wählte ich für dich die Nummer deiner verheirateten Liebhaber. Warum wolltest du, dass ich die Stimmen der Frauen hörte und nicht du? Deine Sehnsucht nach ruhigen Männern mit blauen Augen und einer hohen Intelligenz überraschte mich nie. So etwas war zwischen Zanschoff und Höverlake auf Verkehrsinseln, in Wäldern und auf Parkplätzen nie für dich zu finden. Scheiß auf all die Quellen. Du hast aus mir mit deiner ungezügelten Liebe ein außerordentliches Reh gemacht. Aber zwei dieser Rehe vertrug unsere Familie nicht. Ich hatte das Gefühl, mit dir allein aufzuwachsen. Kein Vater, der meine Zeugnisse oder Inlandseinsätze an der Küste kontrollierte. Ich konnte in größter Liebe ein Idiot sein und meine Zimmerwelt dekonstruieren. Bis ich 16 war, habe ich mit Indianern gespielt, in den Gebirgen umgekippter Sessel, in den getrockneten Flussläufen von Blechautobahnen und Teppichrandverwerfungen. Mit 17 war ich das erste Reh in Norddeutschland, das Gedichte schreiben wollte.
Sebastian Miro las aus dem Roman Zahnschoer Klinken von Thomas Kunst, der im Surkamp Verlag erschienen ist und der auf Platz 7 der SWR-Bestenliste im März steht. Mit 17 war ich das erste Reh in Norddeutschland, das Gedichte schreiben wollte, heißt es in dem Roman. Cornelia Geißler, mit dem Rehmotiv spielt Thomas Kunst ganz offensichtlich das Märchen Brüderchen und Schwesterchen von den Gebrüdern Grimm an. Darin wird nämlich das Brüderchen in ein Reh verwandelt, nachdem es aus einer verzauberten Quelle getrunken hat. Was für eine Sprach- und Gedankenwelt betreten wir überhaupt in diesem Roman?
Eine unheimlich reiche. Also das Brüderchen- und Schwesterchen-Motiv ist ja nur eines. Er geht ja auch in Musik, in die Dichtung, und es ist ein reiches, also von Film war auch schon die Rede, ein reiches Name-Dropping auch in diesem Roman. Und dieses Reh-Motiv taucht auch in verschiedenen Varianten auf. Das ist also nicht nur, dass er von der dritten verbotenen Quelle getrunken hat und sich dadurch in ein Reh verwandelt hat, möglicherweise. Er ist ja später sogar als Reh unterwegs, der Erzähler. Es gibt ja ein Reh-Tagebuch. Das Reh ist nicht nur ein Dichter, sondern das Reh fährt Taxi. Es ist also kein realistischer Roman. Also man muss eigentlich sich drauf einlassen und dann die Sprache genießen und die reiche Gedankenwelt und sich bewegen von Wolf Biermann bis hin zu Nora Gomringer, aber eben auch bis hin zu Jürgen Drews und einem Bett in Kornfeld. Es ist also eine Fantasie-Explosion in diesem Roman immer wieder, die dann sich zurechtfinden muss, auch an diesem kleinen Ort Sancho, neben dem Getränkemarkt, wo dann auf dem Feuerlöschteich Wettkämpfe im Schwanenrennen veranstaltet werden. Also es ist ein Schleudergang. Man reist durch die Welt dieses Menschen im Kopf und durch die Sprache. Und man muss guter Laune sein, um das zu genießen.
Mein Eindruck war, dieses Buch macht ja auch gute Laune. Tatsächlich muss man, Sie haben es angedeutet und Herr Braun auch, einige Passagen mehrfach lesen, um die vielen Bezüge zu begreifen, um wirklich der Anspielung gerecht zu werden. Dirk Kniphals, man kann das Buch und die Lesepassage, hat das ja auch angedeutet, wohl auch als eine Form der Autofiktion lesen. Ich denke aber, lohnender scheint mir ein genauer Blick auf diese Utopie, die in Sancho gelebt wird. Haben sich dort Vertreter der, sagen wir mal, nordostdeutschen Gelbwesten getroffen, um die Welt aus den Angeln zu heben?
Damit sprechen Sie zwei rote Fäden an, die mich auch durch das Lesen getragen haben. Vielleicht vorab, ich habe eine sehr abwechslungsreiche, interessierte Zeit mit diesem Roman verbracht. Ich habe erst gar nichts verstanden, als ich das gelesen habe. Das lag wahrscheinlich an falschen Vorerwartungen. Ich habe sowas erwartet wie Crusoe, wie den Roman Crusoe von Lutz Seiler, also eine realistische Aussteigerfiktion irgendwo an der Küste im Norden. Dann gab es eine Phase, dann habe ich gedacht, ja, ich habe verstanden. Und weiter, was willst du mir jetzt wirklich erzählen? Also wenn man dann diese ganzen Wiederholungen der Motive hat, es werden ja ganze Absätze wiederholt, alles kommt immer wieder, dieses Reh ist praktisch auf allen 5 Seiten da. Dann hatte ich so eine kleine Abwehrphase und habe gedacht, was kommt jetzt eigentlich? Bis schließlich eine Art interessiertes Wundern eingetreten ist über diesen Roman, das dann irgendwie ganz schön wurde. Zwei rote Fäden, Sie haben das gesagt, Herr Otte. Das eine ist Sancho. Was ist das eigentlich, so eine renitente Aussteigergesellschaft? Eine Art Brennpunkt, wo dann Motive aus der ganzen Welt sich bündeln. Das zweite ist dieser Klaassen, eher biografisch. Er hatte offenbar sich beworben auf eine Stelle. Seine Qualifikationen passten nicht. Er hat eine Art narzisstische Kränkung erlebt. Und dann kommt der Satz, Klaassen musste sich schleunigst um eine andere Vergangenheit kümmern, wenn noch etwas aus ihm werden sollte. Und was er macht, ist, er lässt seine Vergangenheit Revue passieren, ein bisschen, um sie hinter sich zu lassen. Es gibt das Motiv, dass Briefe durchgerissen werden, dass Notizen durchgerissen werden und so weiter. Ich war auf diese Lesung eben gerade sehr gespannt. Laut gelesen kommt das alles ganz, ganz toll. Und manchmal habe ich dann gedacht, meine realistischen Lesarten, eigentlich trifft das nicht richtig. Der Roman will vielleicht sogar reine Musik sein.
Das ist ein schönes Stichwort, reine Musik sein. Ich wollte noch fragen, weil Herr Otte brachte ins Spiel, wir haben es vielleicht mit Gelbwesten hier auch im Norddeutschland in dieser Dorfgemeinschaft zu tun. Man könnte es aber vielleicht auch anders sehen. Es ist ja vielleicht auch eine Art von Eskapismus, dem hier gehuldigt wird, weil die Dorfgemeinschaft, das heißt ja, sie wollen alle Sancho verlassen, aber sind gleichzeitig eigentlich in großer Bodenhaftung eben doch in Sancho geblieben und beschränken sich auf ihre Fantasierituale, die sie da ausüben. Das ist das eine, was jetzt die Renitenz betrifft. Und das andere ist diese Musikalität, die Sie eben erwähnten, Dirk Kniphals. Und da kann man ja schon mal fragen, es werden ja eine unglaubliche Menge von Tonspuren quasi ständig eingespielt in dieses, wie ich es nennen würde, zirkuläre Erzählen. Ständig, unglaublich häufig Wiederholungen bestimmter Satz- und kleiner Erzähleinheiten und vor allem der Fügung alles in umgekehrter Reihenfolge. Und da bin ich oft irritiert gewesen, wie weit so etwas tragen kann, diese Spracheuphorisierung durch Wiederholung.
Auf den letzten Seiten gibt es ja Anmerkungen. Da werden ein paar Personen beschrieben, da werden die Orte genannt, an denen Thomas Kunz diesen Roman geschrieben hat. Und dann werden Musikstücke, die für ihn wichtig waren beim Schreiben, die er während des Schreibens gehört hat, die werden hinten in den Anmerkungen beschrieben. Ich habe mir ein paar angehört. Das sind so Musiker wie Lawrence Crane oder Satoshi Ashikawa. Das ist atonale Musik, New Classical. Das ist halt eine Musik, die fast mathematisch spielt mit verschiedenen Motiven. Ich glaube, so ein bisschen sowas hat er auch versucht, mit Sprache nachzubauen. Wobei diese Lesart mir immer dann nicht reicht. Wenn ich auf diese Lesart komme, dann denke ich doch wieder an das Inhaltliche. Dann denke ich doch an Sancho und denke doch an diese biografische Geschichte. Wenn ich diese Lesart habe, dann denke ich, das ist aber auch wieder nicht richtig. Also ich switche da immer hin und her und vielleicht macht das diesen Roman so aus.
Also, was ist es? Das muss man vielleicht selber nachlesen. Eskapismus oder sogar politische Utopie. Auf jeden Fall ist es ein ganz außergewöhnlicher Roman. Sanchoer Klinken von Thomas Kunz, erschienen im Surkamp Verlag, Platz 7 der SWR Bestenliste im März. Vielen Dank.